UP-Podcast. Nachgefragt.
Hallo, schön, dass du wieder UP-Podcast hörst. Wir thematisieren hier heute Standards als Erfolgskonzept. Stefan Österreicher ist Geschäftsführer und Mitinhaber von drei großen und kleineren Therapiepraxen und er berät darüber hinaus PhysiotherapeutInnen, die sich selbstständig machen oder ihr Unternehmen erweitern wollen. Und er ist überzeugt davon, dass jede Praxis wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Er setzt auf Standards bei Verwaltungs- und Therapieabläufen und erzählt UP-Herausgeber Ralf Buchner im Podcast, wie er da vorgeht. Also absolut spannend für alle, die bestehende oder neu einzuführende Prozesse unter die Lupe nehmen wollen. Ganz viel Spaß dir beim Zuhören.
Hallo nach Freiburg.
Richtig, nach Freiburg. Hallo. Nach
Kiel. Hallo. Hallo Stefan. Ich spreche heute mit meinem Gast Stefan Österreicher und wir sind hier bei UP Podcast, dem Podcast für Unternehmen Praxis. Und heute soll es darum gehen, wie ist das eigentlich, wenn man mehrere Praxen hat? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Und wie kriegt man das gut in den Griff? Das ist ein Thema, was ganz viele Kolleginnen und Kollegen umtreibt. Ich kenne unglaublich viele Praxen, die eine Filiale haben und dann mal damit klarkommen und mal nicht damit klarkommen. Und was ich eigentlich gerne von Stefan Österreicher heute wissen will, ist, was sind die Erfolgsfaktoren, damit ich so ein Filialsystem gut zum Laufen kriege? So, hallo Stefan, wie viele Praxen hast du denn?
Ja, hallo Ralf, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Wir betreuen mittlerweile drei verschiedene Praxen, beziehungsweise uns gehören drei eigene Praxen oder wir sind Mitteilhaber. Also eine, die uns komplett gehört und zwei weitere, wo wir jeweils zu 50% bzw. 51% beteiligt sind. Ja, und die betreuen wir, betreiben wir und schauen, dass die erfolgreich laufen.
Genau. Und die Leute denken ja so, wenn ich eine Praxis betreiben kann, dann kann ich auch eine zweite oder eine dritte Praxis betreiben. Klappt das so? Ich erlebe auch, dass Leute dann eine zweite Praxis aufmachen und sich fürchterlich verzetteln, weil sie plötzlich hin und her wackeln zwischen den verschiedenen Praxen und das nicht zum Laufen kriegen. Was ist denn wichtig dafür, dass man mehrere Praxen in den Griff kriegt?
Also tatsächlich, die Erfahrung war bei mir ein bisschen eine andere. Es war so, dass ich schon sagen würde, es wird mit jedem weiteren Standort, den man dann zum Laufen bringt, auch ein Stück weit einfacher, weil die Prozesse sich einspielen und ich würde mal sagen, die Grunderfolgsfaktoren, um mehrere Praxen zu betreiben, ist einfach eine grundlegend gute Organisation und Struktur in jedem Bereich, ob das jetzt die Rezeption, die Verwaltung ist oder aber auch dann im Physiotherapiebereich, jetzt zum Beispiel Aufnahme neuer Mitarbeiter und, dass das einfach klar strukturiert ist, dass es klare Verantwortungsbereiche gibt in den Praxen selber, in den Standorten und dass dann einfach jeder weiß, was er zu tun hat. Das klappt nicht immer perfekt, gar keine Frage, aber das sollte das Ziel sein und je organisierter das Ganze ist, umso besser, umso einfacher ist es dann auch für einen selber, das Ganze erfolgreich zu betreiben.
Du bist selbst kein Therapeut, richtig?
Ja, richtig, bin Betriebswirt, Kaufmann im Gesundheitswesen.
Ja, das ist genau das Problem. Damit findest du Prozesse und Standardisierung ganz cool. Wenn ich als Therapeutin oder als Therapeut ausgebildet will, dann finde ich das total doof, weil ich mit Menschen arbeite und jeder Mensch ist anders. Also ich zitiere jetzt mal Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne und die sagen, ah nee, Standardisierung geht gar nicht und das haut alles nicht hin und so weiter und so fort. Was antwortest du denen denn? Die hast du ja bestimmt in deinen Praxen auch, die sagen, nee, standardisieren will ich nicht.
Ja, also die Nöler gibt es natürlich immer. Was ich da bei der Thematik ganz, ganz wichtig finde, ist, die Leute abzuholen. Also von Anfang an mit ins Boot holen, was sind so die Ziele, die Pläne, wo soll die Praxis hingehen? Und auch immer so ein bisschen zurückgucken, also auf die Probleme gucken, die bestehen oder die bestanden haben und dann auch zu zeigen, hör zu, wir haben das strukturiert, wir haben da klare Prozesse reingebracht und mittlerweile läuft es besser. Also im Prinzip überzeuge ich durch das, was wir schon gemacht haben und erreicht haben und die allermeisten Nörgler in Anführungszeichen oder ich sag mal, ja, Kritiker oder die eine andere Meinung vertreten, kann man damit abholen. Klar gibt es immer Leute, die damit auch dann auch im Nachgang nicht einverstanden sind, die sich dann selber entfalten will. Wobei es da dann schon so ist, muss man sich fragen, passt es dann wirklich zusammen oder geht man dann besser getrennte Wege?
Also ich kann mir jetzt vorstellen, die organisatorische Kram, also ich nehme Patienten auf und gucke, dass die Zuzahlung läuft und dass die Aufnahmedaten laufen und bla bla bla. Das ist das organisatorische Verordnungscheck und so weiter. Das ist ja ein Thema, den kann man bestimmt gut standardisieren. Habt ihr dann auch eure Therapieprozesse standardisiert?
Also wir haben auch die Therapieabläufe standardisiert. Also jetzt gerade zum Beispiel der Befund, klar, diese Thematik sind ganz klar für alle gleich, wie so ein Befund auszusehen hat, wie auch der erste Termin prinzipiell abläuft. Das sind die Standorte noch nicht alle auf einem Niveau, weil sie auch von einer unterschiedlichen Laufzeit sind. Eine Praxis, die wir schon länger haben, die ist dann natürlich deutlich weiter wie jetzt eine Praxis, die wir jetzt erst seit 2 Jahren betreiben, aber so die Grundherangehensweise ist auch in der Therapie relativ strukturiert. Also zum Beispiel, wir arbeiten im 20-Minuten-Takt und bei uns dient schon ganz klar der erste Termin primär für den Befund, weil die Zeit ist limitiert. Für uns ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die ganze Behandlung auf dem Befund aufbaut und wir müssen uns die Zeit nehmen, auch wenn 20 Minuten kurz ist, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber wir investieren da viel Zeit in den ersten Termin und weisen die Patienten auch schon von vornherein darauf hin, dass sie nicht mit der Vorstellung reinkommen, so, ich gehe jetzt in die Praxis, leg mich hin, dann werde ich 20 Minuten durchgeknetet und danach geht es mir super, sondern dass sie schon auch wissen, okay, erster Termin ist erstmal ein Gespräch, da sitze ich auf der Therapiebank oder auf dem Stuhl und da wird erstmal geguckt, wo stehe ich und wo will ich hin und darauf gehen, baut dann der ganze Therapieprozess auf und dann wird beim dritten, vierten Termin einfach auch geguckt, okay, wo sind wir und wie geht's weiter? Weil wenn ich den Patienten natürlich jetzt einfach mal 6 Termine durchbehandle und dann steht er wieder vorne an der Rezeption, so wie geht's jetzt bei mir weiter, dann muss er unter Umständen wieder 4 Wochen warten, bis er dann weitere Termine kriegt. Und damit das nicht passiert, schauen wir einfach, dass wir da rechtzeitig abklären, wie geht's weiter, dass der Patient rechtzeitig sein Rezept bringt und wir dann die Therapie entsprechend weiterplanen können.
Wenn ich jetzt bei dir mich als Therapeutin oder als Therapeut bewerben würde und ich würde fragen, hey, wie ist denn das Therapiekonzept in euren Praxen? Was würdest du mir dann erzählen?
Das Therapiekonzept, was wir in allen Standorten betreiben, ist ein aktives Therapiekonzept. Das heißt, wir versuchen, den Patient möglichst schnell von der Bank auch in die Aktivität zu bringen, in den Trainingsraum zu bringen. Das heißt, wir sind auch bei einer Krankengymnastik, sofern irgendwie medizinisch möglich, ganz schnell im Trainingsraum machen Übungen. Ja, so dass prinzipiell der Weg schon weg von der Bank geht, also weg von der Hands-on-Therapie, hin zu Hands-off-Therapie. Und ja, ich meine, letzten Endes unterstützt es die Wissenschaft, die ja auch ganz klar sagt, okay, eine aktive Therapie oder im besten Fall eine gerätegestützte Krankengymnastik, Muskelaufbau ist auch das, was im Endeffekt langfristig hilft. Das ist für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch dass sie aktiv arbeiten können. Das heißt, auch das Thema Fachkräftemangel spielt bei diesem Therapiekonzept eine ganz wichtige Rolle. Und es zieht natürlich auch entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die aktiv arbeiten wollen. Und das ist so das Therapiekonzept, was wir leben und fühlen.
Genau, und jetzt gibt es halt dann Leute, die sagen, ah, okay, also meine Patienten wollen aber, dass ich Hands-on mache. Und die haben das Gefühl, wenn sie selbst was machen müssen, ist das gar keine richtige Therapie. Was sagst du dann?
Da geht es auch wieder darum, wie bei den Mitarbeitern auch, dass ich die Leute entsprechend abhole. Das heißt, der Patient muss von Anfang an wissen, worauf er sich einlässt. Wir haben schon auch immer wieder die Fälle, wo die Leute reinkommen. Ich vergleiche es immer damit, der Arzt stellt ein Rezept aus, hat noch viel, viel weniger Zeit wie wir Physios. Hier gehen sie zum Physiotherapeut. Beim Patient ist ganz oft noch im Kopf, ja, da gehe ich jetzt zur Massage. Und so kommen die Leute in die Praxis rein. Und wenn wir dann nicht aufklären und sagen, wie wir arbeiten und was wir machen, dann zieht sich dieses Bild weiter in die Therapie rein und dann gibt es natürlich erstmal eine Diskussion in der Therapie. Und insofern versuchen wir da einfach ganz viel mit Aufklärung zu arbeiten. Bei den allermeisten funktioniert es. Es gibt aber natürlich auch Leute, die sagen, nö, ich will eine Massage, das habe ich immer gekriegt, das hat mir weitergeholfen, wo wir mittlerweile auch sagen, okay, das sind Sie bei uns aber schlichtweg falsch. Zum einen gibt es die Verordnung nicht, Sie haben keine Massage, sondern Sie haben Krankengymnastik, KGG, was auch immer. Das bedeutet, wir machen hier eine aktive Therapie, und wenn Sie damit nicht zufrieden sind, dann müssen Sie sich in einer anderen Praxis vorstellen und gucken, ob Sie da glücklicher werden.
Okay, jetzt fange ich also bei dir an, weil mir das Konzept gefällt. Wie steuerst du mich? Also, woran kann ich erkennen, dass du mit mir als Chef zufrieden bist? Du bist ja nicht immer in der Praxis, du hast ja 3 Praxen. Woran kann ich als Therapeutin, als Therapeut erkennen, dass ich einen guten Job mache und dass ich in diesem Filialkonzept sozusagen richtig drin bin?
Also prinzipiell haben wir an jedem Standort natürlich auch einen Betriebsleiter, jemand, der vor Ort und meistens ein Therapeut, der vor Ort die Praxis dann auch leitet, der dient auch primär den Mitarbeitern als Ansprechpartner. Das heißt, da besteht erstmal jederzeit die Möglichkeit, dass auch ein Austausch da ist. Und dann haben wir auch regelmäßige, ja.
Also, das heißt, du sagst, ich muss an jedem Standort einen haben, der die Verantwortung übernimmt. Würdest du so weit gehen zu sagen, ohne so einen verantwortlichen fachlichen Leiter geht so ein Filialkonzept gar nicht? Oder kann man das auch? Ja, okay.
Würde ich definitiv so sagen, weil man braucht einen vor Ort, der sich der Sache annimmt und das ist ansonsten nicht anders machbar in meinen Augen. Ich kann mich
Okay.
ja nicht um alles selber kümmern, also das funktioniert nicht.
Also halten wir fest, ein Erfolgsfaktor ist einer, der Verantwortung vor Ort übernimmt und wie ein Unternehmer, wie eine Unternehmerin darauf guckt und für alle ansprechbar ist, sowohl für Patienten als auch für Mitarbeiterinnen. Okay,
genau.
gut. Also jetzt mal weiß ich, ich habe einen Ansprechpartner. Woran kann ich das noch merken? Dass ich, also mit dem kann ich sprechen. Woran kann ich meiner täglichen Arbeit selbst merken als Therapeut und als Therapeut, dass ich erfolgreich behandle?
Ich denke, das Allerwichtigste für jeden Therapeut sind zufriedene Patienten. Das heißt, wenn die Patienten einfach auch dankbar aus der Praxis rausgehen, wiederkommen, dann weiß ich schon mal, okay, ich bin ein ganz guter Therapeut. Aber natürlich.
Dann massiere ich alle, dann sind sie ganz dankbar.
Ja, aber wenn sie dann langfristig nicht weitergeholfen wird, dann glaube ich, dass sie da, die merken da schon einen Unterschied. Also.
Das glaube ich jetzt echt nicht. Also, ich glaube, das ist doch nett, so gekrault zu werden. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt despektierlich über Massage rede, aber ich glaube, dass, also wenn Patientenzufriedenheit so im Fokus steht, dann glaube ich, nein, dann ist aktive Therapie nicht das Optimum. Also ich bin auch faul. Ich finde, dass wenn mich jemand behandelt, ist das immer bequemer, als wenn ich, da bin ich auch nicht langfristig unterwegs, nämlich kurzfristig unterwegs. Aber okay, also Patienten.
Dann hast du keine richtige Beschwerden.
Jetzt kann natürlich auch sein, ja. Also Patientenzufriedenheit. Messt ihr Patientenzufriedenheit systematisch oder reicht es mir als Therapeutin, als Therapeut, dass ich Feedback von den Patienten kriege?
Systematisch messen wir es noch nicht. Nein, da sind wir dran. Also dass man einfach regelt, also da ist jetzt auch ganz konkret in der Planung, dass wir nach jeder Therapie, das ist mal an einem Online-Fragebogen dran, einfach eine kurze Rückmeldung vom Patient geben, wie hat er die Therapie, die 6 Termine oder wie auch immer bei uns empfunden, was war gut, gibt es Verbesserungsvorschläge, aber bis dato systematisch erfasst haben wir das noch nicht. Wir haben in einem Standort zwar schon Patientenumfragen gemacht im Rahmen vom QM, machen das aber eben nicht regelmäßig, beziehungsweise schon regelmäßig, aber über mehrere Jahre hinweg. Das heißt, wir machen das alle 2 Jahre mal stichprobenartig, was dann ja kein exaktes Abbild nach jeder Therapie dann auch abgibt.
Ist auch schwierig. Also ich war gestern Abend im Restaurant essen und da wird man natürlich gefragt, warst du zufrieden? Und dann muss ich schon extrem unzufrieden sein, wenn ich mich dann beschwere. Also diese Feedback-Geschichten sind immer mit Vorsicht zu genießen, ja. Okay, also das heißt, ich habe einmal diese Rückmeldung vom Patienten. Gibt es noch andere Parameter, mit denen du das steuerst, den Therapieerfolg deiner Therapeutinnen und Therapeuten? Gibt es Kennzahlen, die ich als Therapeut erbringen muss oder an denen ich mich messen lassen muss?
Also Kennzahlen haben wir auch. Ich denke, da komme ich gleich noch dazu, was für die Mitarbeiter sonst noch wichtig ist bei uns. Wir führen schon regelmäßige Feedback-Gespräche auch. Also gerade im Rahmen der Einarbeitung, sag mal so die erste Woche wird relativ wenig am Patient behandelt. Da ist einfach in den größeren Standorten ganz viel Einarbeitung mit dabei. Da gibt es am Ende der Woche einfach auch nochmal ein Feedback-Gespräch, wo der Mitarbeiter selber rückmelden kann, okay, wo habe ich noch Schwierigkeiten, wo brauche ich nochmal Unterstützung und wo wir auch zurückmelden können, okay, wir finden, du entwickelst dich da jetzt ganz gut, hast dich da ganz gut eingearbeitet. Unter Umständen können wir noch Tipps geben. Und dann haben wir innerhalb der ersten 6 Monate, das ist bei uns die Probezeit, auch nochmal ein Mitarbeitergespräch, wo im Prinzip die ganze Leitungsgremie, also der Niederlassungsleiter plus ich und meine Partner uns dann an einen Tisch mit dem Mitarbeiter setzen. Einfach mal hören, wie geht's ihm bei uns? Was gibt's noch für Probleme? Wo können wir noch unterstützen? Und auch einfach unsere Einschätzung rückmelden, was wir gut finden, wo wir finden, das könnte noch besser laufen. Und dieses Gespräch wiederholt sich dann nach der Probezeit nochmal nach 6 Monaten und dann systematisch einmal im Jahr. Und da kommen dann natürlich auch Kennzahlen ins Spiel. Wir haben zum einen natürlich eine Auslastung, die wir messen, die ja schon auch sagt, okay, was ja für eine Patientenbindung hat ein Therapeut dann auch. Je höher dieser Wert ist, desto besser natürlich dann auch spricht das Ganze für einen Therapeut. Wir machen bei uns auch eine Umsatzauswertung beziehungsweise gucken ganz konkret, okay, wie verhalten sich die Personalkosten des Therapeuten im Verhältnis zu seinem Umsatz, um dann in diesem Zuge auch einfach finanziell zu gucken, wo können wir da noch eine Stellschraube drehen, wo können wir ihnen entgegenkommen.
Liefert ihr diese Zahlen an die Therapeuten regelmäßig?
Ja, also das haben wir jetzt relativ frisch angefangen, aber da sind wir jetzt schon relativ transparent, sodass wir aber also von dem jeweiligen Therapeuten direkt, dass wir hingehen, okay, du hast im Jahr so und so viel 1.000 Euro Umsatz gemacht. Das und das sind deine Personalkosten und unsere Quote, sag ich mal, die du erreichen musst, hast du erfüllt. Wir haben da noch eine Diskrepanz. Das können wir dir zusätzlich als Leistungszulage, betiteln wir das, dann einfach noch aufs Gehalt on top geben. Diese Leistungszulage ist aber ganz klar eine variable Stellschraube. Die wird jedes Jahr angepasst und nochmal angeguckt und kann dann nach oben, aber natürlich auch nach unten sich entwickeln.
Habt ihr mehrere Praxen? Legt ihr die Auslastung der Leute nebeneinander von den unterschiedlichen Praxen? Gibt es da Unterschiede zwischen den Praxen, was Auslastung angeht, was Personalkostenquote angeht und so weiter? Oder ist das gleich überall?
Also die Personalkostenquote, das ist vielleicht auch so ein BWL-Tick, die habe ich natürlich relativ genau im Blick und habe da auch meine Zielquoten und deshalb sind die in allen Standorten relativ ähnlich. Die Umsätze variieren natürlich, das kommt schon ein bisschen auch auf den Standort an. Vor allem bei uns jetzt, wie hoch ist der KGG-Anteil, den wir in der Praxis haben? Und entsprechend, das ist ja vom Umsatz her einfach, wenn ich es in der Gruppentherapie mache, somit höchste, was ich erreichen kann.
Eigentlich würde ich auf die Auslastung. Also ihr sagt, die Therapeuten kriegen rückgemeldet, welche Auslastung sie haben, also wie gut die Patientenbedingungen sind. Legt ihr die Auslastung nebeneinander?
Also vor dem Mitarbeiter nicht,
Ja,
nein. Wir gucken
okay.
die Auslastung für uns intern natürlich schon an. Wobei ich da jetzt auch sagen muss, die liegt auf einem ähnlichen Niveau. Klar gibt es Mitarbeiter, die dann ein bisschen mehr ausgelastet sind. Es gibt Mitarbeiter, die einen Ticken weniger ausgelastet sind. Aber im Großen und Ganzen haben wir da standortübergreifend eine ähnliche Auslastung.
Okay, gut. Das heißt also, es hilft schon, dass man mehrere Standorte nebeneinander legt und sich die Zahlen anguckt. Also Auslastung, Umsatz, Entwicklung, Personalkostenquote. Jetzt haben wir schon drei Kennzahlen, die man sich so angucken kann. Und die legst du dir auch nebeneinander an, guckst dir die Praxen an und sagst, ich will, dass das auf einem einheitlichen Niveau läuft, einigermaßen, richtig?
Das ist das Ziel. Ich meine, letzten Endes geht es ja auch darum, dass das Ganze kontinuierlich wächst und nach oben geht. Aber prinzipiell diese Kennzahlen, die wir jetzt genannt haben, die sollten schon bei auf einem Niveau sein.
Wie vergleichst du jetzt unterschiedliche Patientenklientel? Also habt ihr immer dieses gleiche Patientenklientel oder habt ihr unterschiedliche Ausrichtungen, Neurologie, Kinder, Orthopädie, Sport, was auch immer? Also sind die Praxen vergleichbar oder was macht man, wenn man Praxen hat, die vielleicht von der Klientel, von Indikationen her nicht vergleichbar sind?
Also vom Klientel, was den Schwerpunkt angeht, ist es schon gleich. Also jede Praxis ist in der Orthopädie zu Hause und hat da einen Schwerpunkt. Wir bieten schon auch Neurologie an oder haben neurologische Patienten bei uns in der Praxis. Das variiert so ein bisschen. Da wir haben einen Standort, da haben wir relativ viel Neuropatienten. Da haben wir auch noch eine Ergotherapie dabei. Bei den anderen beiden Standorten ist schwerpunktmäßig schon ganz klar Orthopädie. Aber ich sag mal so, das Grundklientel unterscheidet sich jetzt eher dahingehend, was die Altersstruktur angeht. Wir haben jetzt einen Standort, liegt neben einem Fitnessstudio. Das ist komplett aktiver Therapieansatz. Da haben wir jetzt für die Physiotherapie mit Durchschnitt zwischen 45 und 50 Jahre eher einen jüngeren Patientenstamm. In den anderen Praxen ist der Altersdurchschnitt schon eher so Mitte 60. Also das variiert einfach.
Kann man sagen, dass der Altersdurchschnitt irgendwie Auswirkungen auf Auslastung, Umsatz, Compliance, wie auch immer hat? Oder habt ihr sowas noch nicht gemessen?
Also Compliance definitiv. Die jüngeren Patienten, die sind schon, die arbeiten aktiver in der Therapie mit grundsätzlich. Da gibt es auch Ausnahmen, gar keine Frage. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die jüngeren Patienten, die in Physiotherapie sind, schon mehr in der Therapie, auch gerade was die aktive Therapie angeht, da richtig gewollt sind und Lust drauf haben, auch eine aktive Therapie zu machen. Und bei den älteren Patienten ist das da schon oft noch viel Überzeugungsarbeit, die damit hinzukommt.
Jetzt habt ihr also diese Standorte. Man kann Unterschiede in den Standorten sehen, kann gucken, woran das liegt. Also Alter. Wahrscheinlich gibt es auch einen Privatpatientenanteil, der sich unterscheidet in den Praxen, oder ist es ungefähr gleich?
Ich sage mal so ungefähr gleich, ja. Also das variiert zwischen 20 und 30%, je nach Standort.
Schon 10% Differenz ist ja schon ganz ordentlich. Kann man sehen, dass der Durchschnittsumsatz pro Privatpatient variiert nach Standort, oder guckt ihr sowas nicht an?
Das haben wir jetzt so konkret tatsächlich noch gar nicht überprüft. Nee, das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen.
Wäre mal eine Frage, die man sich stellen
Ja.
könnte. Also, wie kann man das machen? Und bei welchen Therapeuten sind Patienten bereit, mehr zu zahlen als bei anderen? Okay, jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch und habe drei Praxen und gucke mir diese Kennzahlen an, vergleiche das und steuere das. Und ich weiß, ich habe überall einen Verantwortlichen. Das ist schon mal ganz okay. Also ist das, was du wirtschaftlich erlöst mit den Praxen, dann auch vergleichbar oder ist das sehr unterschiedlich?
Also du meinst es vom Gewinn,
Gewinn hin, ja.
der am Ende rauskommt. Also das variiert natürlich auch nach Größe. Also eine größere Praxis macht prozentualen größeren Gewinn wie eine kleinere Praxis. Das ist definitiv so. Die Umsatzrendite an sich, die peile ich schon auch an, dass die bei jedem Standort gleich ist. Dadurch, dass die Standorte jetzt unterschiedlich alt sind, haben wir dann natürlich also immer auch noch nicht auf einem Niveau, so dass ich sagen kann, okay, was weiß ich, jeder Standort macht jetzt 15% Umsatzrendite. Aber das ist schon das Ziel. Und auch da habe ich meine Kennzahlen, wo ich sage, okay, meine 15%, das ist mein Ziel, wo ich hin will. Und da arbeiten wir dran, dass wir da überall hinkommen.
Wir müssen ja mal für die Leute, die nicht ganz so betriebswirtschaftlich drauf sind wie wir, nochmal klären. 15% Umsatzrendite bedeutet, dass wenn ich 1 Euro Umsatz mache, ich 15 Cent nachher als Gewinn habe. Und zwar als Gewinn nach Abzug aller therapeutischen Kosten, nach allem. Also auch der Inhaber, der theoretisch ja immer selbst noch mitarbeitet, muss davon auch schon bezahlt worden sein vorab, sonst gilt das nicht. Jetzt hast du gesagt, das hängt ein bisschen von der Größe ab. Was wäre denn die kleinste Einheit, die du noch akzeptieren würdest als Filiale? Also gibt es eine Untergrenze?
Also ich habe selber eine Praxis mit 3 bzw. 4 Therapieräumen. Das ist schon klein. Also da drunter würde ich nicht gehen. Was für mich aber eigentlich noch fast entscheidend ist, wie die eigentliche Größe ist, dass ich die Möglichkeit habe, eine KGG anzubieten. Also das spielt in meiner Konzeption eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, wenn kleine Praxis unbedingt, das wäre auch meine Empfehlung an alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann unbedingt schauen, dass ein KGG-Bereich mit in den Räumlichkeiten dabei ist. Also heißt 30 Quadratmeter Raum mit entsprechender Ausstattung.
Ja. Und gibt natürlich viele Leute, die gucken einfach auf die Zahlen und sagen, naja, KGG, ehrlich, 1,2% des gesamten Physiotherapieumsatzes, dafür jetzt einen Raum machen, dafür Auslastung zu machen, dafür Geräte kaufen. Alter Verwalter, wo kommt das her? Wie kriegt ihr denn eine Verordnung für KGG?
Also da ist ganz viel natürlich auch wieder Aufklärung, sowohl gegenüber dem Patienten als auch gegenüber den Ärzten. Also da sind wir einfach auch in Kontakt mit den Zuweisern und das spricht sich ja auch um die Ärzte. Also haben wir jetzt so oder habe ich auch die Erfahrung gemacht in den Gesprächen, die wollen ja eine aktive Therapie. Die haben nur auf der anderen Seite immer ihr Budget, was im Hinterkopf rumspukt und da kann ich sie aber abholen. Es gibt ja ganz viel extra budgetäre Möglichkeiten, die dann gar nicht ins Budget reingehen, beziehungsweise ins Budget reingehen und dann wieder rausgerechnet werden. Und wenn der Arzt dann sieht, okay, das wird wirklich aktiv gearbeitet, und vor allem mein Patient, dem ich das Rezept mitgegeben habe, dem geht es danach besser, dann funktioniert das auch. Und wir haben zum einen einfache Laufzettel auch, die wir dem Patient mitgeben nach der Therapie, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt 6-mal KG gemacht, wir waren auch im Geräteraum, dem Patient tat es gut, wir sehen es als sinnvoll an, dass da auch ein Muskelaufbau fortgeführt wird, kreuzen das auf dem Laufzettel an und der gibt es bei seinem Arzt ab. Das hat sich schon eingespielt, dass das ganz gut funktioniert. Also wir haben jetzt in einem größeren Standort, den ich betreue, einen KGG-Anteil von 25%. Das ist schon richtig, richtig viel. Und in den anderen, auch kleineren Standorten, liegen wir aktuell bei zwischen 11% und 15%.
Ja, zumindest über Bundesdurchschnitt. Ist der Bundesdurchschnitt. Ja. Käse, aber also das sehe ich auch so und auch diese Budgetfrage, das habe ich neulich gehabt, da hat mir ein AOK-Vertreter gesagt, er hätte Arztpraxen, bei denen 90% der Heilmittelverordnung extra budgetär wären. Die wären sehr geschickt darin, die richtigen Diagnosen zu finden, damit sie das verordnen können, was sie verordnen wollen, damit es nicht ins Budget läuft. Also da kann man gezielt dran arbeiten. Genau. Mit dem KGG umsetzen, macht man natürlich auch mehr pro Minute, also auf den Einzelnen bezogen. Wie hoch ist denn der Anteil der Leute, die ihr dazu kriegt, selbst zu zahlen? Ist das eine relevante Größe in den Praxen? Ist das ein Ziel, dass ihr Selbstzahler kriegt? Oder sagt ihr, nö, das kann ruhig auf Rezept laufen?
Also auch da ist es vom Standort abhängig. Wir haben einen Standort, wo wir auch Trainingsmitgliedschaften haben, wo wir einen größeren Selbstzahler-Trainingsbereich auch haben. Da ist natürlich schon der Prozess, wir haben die Leute im KGG, die gehen in einen Präventionskurs und danach bleiben sie im besten Fall bei uns mit dem Trainingsabonnement, wobei man da auch einfach ganz ehrlich sagen muss, der Selbstzahlerumsatz ist im Verhältnis zu dem, was wir mit der Physiotherapie dann auch an Umsatz machen und verdienen, eher gering. Und in den anderen Standorten verfolgt man das jetzt nicht aktiv, dass wir sagen, okay, klar bieten wir Folgeprogramme an, aber es finden da jetzt keine Verkaufsgespräche statt und wird irgendwas ausgewertet, wer wie viel Abos verkauft hat. Das machen wir definitiv nicht, weil wir sagen, okay, wir haben mit der Physiotherapie wirklich ein ganz gutes Steckenpferd, wo wir auch wirklich gute Arbeit liefern und unterm Strich dann auch gut damit verdienen können, sodass es passt für alle.
Das heißt, ihr sagt, man kann mit einer GKV-Verordnung oder mit genug GKV-Verordnung auch wunderbar Patienten so lange therapieren, bis sie dann wieder so fit sind, dass sie alleine durchs Leben kommen.
Ne? Ja, schön. Und die kommen in der Regel auch wieder in die Praxis zurück. Und es wird ja, ich finde, immer in unserem System und in der Branche wird ganz, ganz viel gejammert. Vieles können wir selber nicht ändern, das haben wir nicht in der Hand. Aber ich sage immer, wir haben ein System, das können wir annehmen. Und das System ist nicht unbedingt immer schlecht. Da gibt es genügend gute Sachen, die ich mir rauspicken kann. Und dann habe ich auch eine Möglichkeit, im GKV-Bereich so zu arbeiten, dass alle Seiten davon profitieren und dann passt das.
Ja, das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Okay, wie ist denn das, wenn ich jetzt, wir wollen ja über mehrere Praxen reden, hast du erlebt, dass man sozusagen einen Mitarbeiter aus der einen Praxis raus und in eine andere Praxis überleitet? Dass wenn du zum Beispiel merkst, ein Mitarbeiter fühlt sich in der einen Praxis unwohl, dass man dann sagt, okay, bevor er kündigt, setzen wir ihn in eine andere Praxis. Macht ihr sowas?
Also den Fall, so hatten wir jetzt noch nicht, was wir aber schon hatten im Rahmen von Vorstellungsgesprächen, dass der Kollege X sich in einer Praxis beworben hat, da zum Vorstellungsgespräch war und wir schon im Vorstellungsgespräch gemerkt haben, okay, hierher passt jetzt vielleicht nicht zu 100%, aber in einem anderen Standort wird es gut passen. Und das hat in dem Fall auch tatsächlich funktioniert. Der ist glücklich dort, wo er gelandet ist und in die Richtung gibt es das schon. Wir haben auch einen Kollege, der arbeitet in einer Praxis Vollzeit und in einer anderen Praxis auf Minijob-Basis. Also diese Systeme gibt es schon. Aber dass wir jetzt so einen Fall hatten, wo wir gemerkt haben, okay, der ist irgendwie unglücklich, den setzen wir lieber dahin. Das hatten wir jetzt bis dato zum Glück auch noch nicht.
Genau, toi, toi, toi. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Wie ist das, die fachlichen Leiter, die ihr habt, nehmen die das als Karrierechance wahr? Bildet ihr schon Leute aus, die man möglicherweise mal als fachlichen Leiter in irgendwelchen Expansionsplänen da reinmachen kann? Also bietet ihr Karrieremöglichkeiten, so organisatorische Karrieremöglichkeiten an?
Also wir bewerben das so noch nicht aktiv, aber natürlich haben wir die Leute im Kopf, wo wir sagen, okay, langfristig ist das jemand für die therapeutische Leiter, für den Niederlassungsleiter, auch für weitere Projekte. Und man merkt ja auch immer, wer möchte das, also wer vom bestehenden Team hat da Lust drauf und auch den Wille, sich da reinzubeißen, weil ich gehe ja in dem Moment auch ein bisschen weg von meinem therapeutischen Schwerpunkt und öffne mich für organisatorische kaufmännische Fragestellung, das ist sicherlich nicht jeder Frau und jeder Manns Fall, aber die, die es wollen, die haben wir im Kopf. Und ich habe schon das Gefühl, auch bei den Stellenausschreibungen, wenn wir jemanden suchen für so eine Niederlassungsleitung oder auch fachliche Leitung, da ist es verhältnismäßig einfach, Bewerber zu finden, weil ich glaube, es gibt schon viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mehrere Jahre dann in der Praxis gearbeitet haben und für die das so der nächste Step ist. Und dann ist es natürlich eine coole Gelegenheit, da einfach Einblicke zu kriegen, auch mal die Zahlen von der Praxis anzugucken. Da ist ja auch, haben ja die allerwenigsten kennen die Zahlen, die in der Praxis sind. Und selbst wenn man dann die Umsätze sieht, denkt man, wow, was wird da an Geld verdient? Aber Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Wenn man dann die Kostenseite auch noch aufdeckt, dann, oh, okay, so viel ist es ja gar nicht. Dann relativiert sich das wieder. Und also dadurch, dass es noch nicht so lange besteht, weil ich, man hat mir jetzt nicht den Fall, dass eine fachliche Leitung gesagt hat, so, ich bin jetzt ausgebildet, ich mache jetzt meinen eigenen Standort. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, ist es ein Sprungbrett natürlich und auch eine Chance für jemand, der langfristig damit liebäugelt, auch sein eigenes Ding zu machen.
Also ein zweiter Karrierepfad. Ne? Alle Leute, die Filialsysteme haben, die bieten Karrieremöglichkeit an, organisatorisch, wirtschaftlich. Ne? Das ist sozusagen einfach eine zweite Möglichkeit. Das finde ich, also das wäre für mich einer der Gründe, in so einen Filialbetrieb reinzugehen als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter. Nehmen das deine Leute so wahr, dass man in der Gruppe sich besser entwickeln kann, als man als Einzelpraxis ist, dass man sozusagen offener für Einflüsse von außen ist? Kriegt ihr das hin in den Praxen? Oder nehmen die sich nur als separate Praxis wahr, die zufällig organisatorisch irgendwo dranhängen? Das spielt
Genau,
keine.
die nehmen sich schon eher als separate Praxis wahr, wissen aber natürlich auch, dass sie von diesem Organisationssystem profitieren. Wenn wir jetzt eine neue Praxis machen, das Organisationssystem ist ja letzten Endes überall dasselbe. Das heißt, das kann ich einfach mitbringen und bin da natürlich dann viel schneller auch gut aufgestellt, wie jetzt jemand, der komplett bei Null anfängt.
Aber die denken dann schon in ihrem
Die
Beritz.
denken schon in ihrer Bubble, sag ich mal. Also wir sind jetzt die Praxis, wir arbeiten so und das ist auch gut so.
Ja, okay. Ich hätte gedacht, das wäre eine coole Aktion. Also, na, okay, man will natürlich nicht zu sehr so eine McDonald's-Laden werden, wo jeder Burger exakt gleich schmeckt, egal ob in Freiburg oder in Kiel. Ja, okay. Das heißt, eure Praxen sehen noch nicht alle gleich aus.
Nee, also die sind, wie gesagt, der KGG-Raum spielt eine wichtige Rolle. Der KGG-Raum ist auch ähnlich ausgestattet überall. Aber ansonsten sind es wirklich eigenständige Unternehmen. Ist auch ein bisschen dem her geschuldet, dass es die eine Praxis ist eine Neugründung mit dem Partner, der sich verwirklichen kann. Die andere Praxis war eine bestehende Praxis, die man dann erst umstellen muss. Und ich finde es auch wichtig, gerade wenn man mit anderen Partnern auch zusammenlebt und arbeitet, dass derjenige oder diejenige sich einfach auch entfalten kann, weil wenn jemand sich selbstständig macht, hat er in der Regel schon einen Plan. Das möchte ich machen, so möchte ich arbeiten. Und das sind ja dann oft Leute, die in so einem Franchise-System auch nicht glücklich werden und die das auch nicht machen. Und für die ist es natürlich toll, wenn sie dann einen Partner mit an der Seite haben, der so organisatorisch unterstützt, sie gleichzeitig aber trotzdem so ein bisschen ihre eigene Vision leben können.
Das heißt, um jetzt mal zum Schluss nochmal so in die Expansionsgeschichte zu gehen, um so Ketten zu machen, kann man dazu kaufen. Das ist eine Variante. Da muss man Geld in die Hand nehmen und hoffen, dass das dann klappt, dass man die Leute integriert kriegt. Die andere Variante ist, ich bilde Leute aus und sage, hey, wollen wir nicht zusammen eine Praxis irgendwo aufmachen, wo wir einen guten Standort finden und dann eine neue Praxis aufmachen? Was würdest du sagen? Was ist rentabler? Neugründung mit eigenen Leuten? Also sozusagen eine Ausgründung aus einer Praxis, eine Neugründung mit einem, den du ausgebildet hast, oder was bevorzugst du?
Also aus eigener Erfahrung würde ich eine Neugründung definitiv immer bevorzugen. Gerade also zumal, wenn die Leute dann auch noch selber ausgebildet sind, dann ist es definitiv deutlich sinnvoller, wie einen Bestand jetzt aufzukaufen. Weil es ist schon so bei einem Bestand, klar, ich gehe in ein bestehendes Praxiskonzept rein. Die Leute haben eventuell jahrelang schon nach einem gewissen Konzept gearbeitet. Und dann kommt plötzlich jemand und krempelt das Ganze um, versucht sie da mitzunehmen. Das klappt bei einigen, es klappt aber auch bei genauso vielen nicht. Und das ist ja bei den Patienten auch so. Wenn die 20 Jahre lang das System hatten und plötzlich kommt jemand und sagt, so, ich muss jetzt plötzlich ans Gerät eine aktive Therapie machen, das will ich nicht. Und das gibt einfach Reibung und auch ein bisschen Unruhe, die damit ins Spiel kommt. Deshalb würde ich sagen, dass eine Neugründung, ich fange bei Null an, ich verwirkliche meine Vision oder die Vision meines leitenden Physiotherapeuten, einfacher ist und auch schneller gewinnbringend wie jetzt.
Das kann eine Warnung für bestehende Praxen sein, die sagen, okay, macht mal auf, guckt, dass ihr nicht zu sehr euch in euer altes Konzept macht, sondern seid offen auch für Veränderungen. Das haben wir gerade gesehen. Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind therapeutisch schon ein bisschen anders drauf als die Alten, so in meinem Alter. Wenn ich jetzt eine Praxis habe, so in meinem Alter, und ich sage, boah, eigentlich will ich die verkaufen, kann ich mich bei dir melden und sagen, hey, hast du Lust, meine Praxis zu kaufen? Gehst du auf sowas ein?
Prinzipiell gehe ich da sehr gerne darauf ein, habe da aber jetzt in den letzten Jahren eben auch schon viel Erfahrung gesammelt und mittlerweile weiß ich ganz genau, was kann funktionieren und was funktioniert nicht. Und sage ich mal, wenn ich jetzt das vielleicht dann einfach auch als Tipp für jemand, der seine Praxis verkaufen will, achtet auf die Außendarstellung der Praxis. Also wenn ich teilweise noch mir die Homepages angucke von vielen Kolleginnen und Kollegen, die mir dann auch sagen, ja, ich finde kein Personal, da muss ich mich nicht wundern.
Ja,
Und das
okay.
sind so Praxen, wo ich sage, okay, wenn Kauf, dann aber zu einem ganz guten Preis, weil ich erstmal ganz viel auch selber nochmal in die Hand nehmen muss, um das Ganze zu erneuern, das ganze Konzept zu aktualisieren und da ganz viel Reibungsverluste, ob das jetzt Mitarbeiter sind oder Patienten mit dabei sind, weil ein Thema beim Verkauf ist auch immer mein Patientenstamm. Ich habe einen bestehenden Mitarbeiterstamm, Patientenstamm. Ja, das ist schön und gut, aber wenn der bei meinen Veränderungen nicht mitmacht, dann fange ich halt doch wieder bei Null an und dann habe ich noch eine teure Praxis für viel Geld mit dazu gekauft und das habe ich halt bei einer Neugründung so nicht.
Ja, stimmt. Also der Kampf gegen Widerstände ist schon teuer. Okay, wer sich für solche Themen interessiert, der, man sieht ja, Stefan teilt sein Wissen gern und wir packen unten einen Link rein. Da könnt ihr Stefan auch erreichen, wenn ihr Fragen habt. Vielen Dank, dass du mit uns deine Insights geteilt hast, wie man mit mehreren Praxen gut klarkommt. Ich bin sicher, dass der eine oder andere da gute Tipps bekommen hat.
Vielen Dank, ebenso, dass ich teilnehmen durfte. Hat Spaß gemacht.
Und an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.